Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Endlich. Was habe ich darauf gewartet, endlich wieder über Hunde sprechen zu können? Das ist ja alles nichts, wenn das nicht regelmäßig so geht.
Hallo, da fehlt uns irgendwie so unsere Routine.
Ja, voll. Ich habe gestern mit einem Redaktionsleiter gesprochen und der hat gesagt, immer wenn ihr nicht da seid, vermisse ich das. Und die machen auch so viel mit Tierberichten und Ratgeber. Und er sagt, hat sich zu erkennen gegeben und gesagt, ich höre euren Podcast immer. Und wenn er dann nicht kommt, ihr bringt mich immer auf die besten Themen. Wo ich sage, danke, unsere Kontoverbindung ist...
genau, wer will endlich mal hier was bezahlen?
So. Und nein, aber er vermisst es wirklich. Und ich glaube, der ein oder andere vielleicht auch. Aber wir am meisten. Also ich habe ja wirklich immer dann auch Sehnsucht, vor allen Dingen bei solchen Themen wie heute, wo wir gesagt haben, lass uns erstmal drüber sprechen und dann überlegen wir, wie wir die Folge nennen. Aber es geht darum, dass es Hunde gibt, die machen, was sie wollen, die ungezogen sind, die, ich sage mal, Rüpel dazu, weil sie in ihrer eigenen Welt leben und sagen so, Fuckfinger, sag mir doch, was du willst. Das ist mir doch total egal. Und wir fragen uns manchmal oder kommen manchmal in so Prozesse rein, wo wir sagen, was fällt dem Hund denn jetzt noch ein? Ich habe doch alles irgendwie gemacht und ich habe angefangen zu erziehen und trotzdem funktioniert aber überhaupt nicht. Also wenn das auch wirkungslos bleibt teilweise, was machen wir da falsch? Also Hunde, die ein bisschen frei drehen und auch so ein bisschen hyperaktiv vielleicht sind und die vom Charakter her auch so aufgestellt sind oder gar von der Rasse, dass sie sowieso eigentlich immer wollen. Und es gibt ja Hunde, die einfach nur chillen wollen. Gott sei Dank habe ich davon einige hier zu Hause. Aber es gibt auch einige, wie Bella zum Beispiel oder meine Tochter, du weißt es, die sagen würde, Bella. du brauchst nur antitschen, einfach nur so klick an und dann geht's yeah. Man kann aber auch klick aus wieder machen und dann ist sie wieder smooth. Also, das wird eine schöne Folge. Ich bin sehr gespannt. Und es basiert ja eigentlich auf einer Zuschrift von einer Hörerin. Da kommen wir aber gleich zu. Weil zuerst muss ich wissen, wie dein Hundemoment der Woche war.
Also, mein Hundemoment der Woche war folgender. Ich war auf einer Fortbildung. Ich bin ja irgendwie so, weiß ich nicht, alle 3 bis 6 Monate bei irgendwelchen Fortbildungen immer. Muss man als Hundetrainer ja machen, aus 2 Gründen. Einmal, damit man seine Zulassung überhaupt behalten darf, was sehr richtig ist. Und zum anderen, wenn man sich nicht fortbildet in einem so jungen Beruf, dann ist das auch schlecht, weil es entwickelt sich immer wieder alles neu. Es kommen neue, kluge Menschen, die Dinge erkannt haben. Und deswegen ist das echt wichtig, ab und zu mal ins Gespräch zu gehen unter Hundetrainern. Genau, und auf jeden Fall, ich war also auf dieser Fortbildung, auf diesem Workshop, und es wurden Hunde vorgestellt, die waren größtenteils, einige davon hatten auf jeden Fall echte Aggressionsprobleme und waren ziemlich wütend. Und viele trugen auch Maulkörbe. Naja, auf jeden Fall, was ich so witzig fand, ist, ich habe eine läufige Ronja und eine nahezu komplett gelähmte Boogie. Heißt, mein Seminarhund ist inzwischen nur noch Mika. Ich war also nur mit meiner kleinen Mika da. Naja, und es war ordentlich Stimmung immer wieder, ne? Also es waren sehr nervöse Hunde dabei. Es waren auch echt sehr große. Also es waren ein paar Doggen da, Molosser ohne Ende. Und mittendrin die klitzekleine Mika. Und außer einem anderen Hund, da war noch ein Dackel, aber ansonsten waren das so die 2 Kleinen und der Rest waren halt so riesengroße, Maulkorb tragende Hunde. Und ich fand das halt so cool, dass die sich von nichts hat aus der Ruhe bringen lassen, 3 Tage lang. Da wurde gequietscht, gebellt, geknurrt, da war richtig Bambule in der Bude. Mika, mega entspannt, zwischen meinen Füßen gepennt. Und dann am letzten Tag, ne, als das Seminar endet und alle klatschen, ist die in sich zusammengebrochen. Weißt du, 3 Tage waren da die heißesten Situationen, wo ich jetzt als Hund auch gesagt hätte, boah, voll belastend oder so, hat die nicht gejuckt. Aber dann klatschen die Menschen und Mika so, boah, lass schnell gehen, ist mir hier alles viel zu krass. Das war so witzig.
Krass.
Das fand die ganz schlimm. Und dann ist mir halt aufgefallen, ja, war die eigentlich schon mal in so einer Situation, wo so viele Menschen vor allem in so einem, ich sag mal, kleineren Seminarraum, da halt das dann doch relativ laut, wo so viele Menschen halt klatschen. Also kennt sie das? Kennt sie dieses Geräusch? Kennt sie diese Stimmung? Nee, eigentlich nicht, weil ich nehme die ja auch nicht mit ins Theater oder so, ne? Und ja, und obwohl ich war ja auch mit ihr schon auf Seminaren und habe ich noch überlegt, hat die gut da vielleicht nicht geklatscht? Also man klatscht in der Regel auch nicht, aber das Seminar, also jetzt der Workshop, der war einfach so gut, dass am Ende alle klatschen wollten und mussten auch, weil es war echt super. Und ja, das fand ich halt so lustig. Ne? 3 Tage sitzt dieser kleine Krümel zwischen all diesen riesigen Hunden und diesen ganzen Stimmungen und diesen ganzen Interventionen zwischen Menschen und Hunden und Hunden und Hunden und das juckt die alles nicht. Und wenn man aber klatscht, dann ist aber vorbei. Das fand ich einfach mega witzig.
Aber nochmal zu dem Seminar. Waren alle Hunde wirklich komplett mit dabei? Deine? Oder waren.
Nee, kann ich ja nicht. Kann ich die okay. Ronja da mit hinnehmen? Was meinst du? Also da sind dann so Rüden, die ganze Zeit nur überlegen, wem sie auf die Fresse hauen. Wenn da jetzt noch eine läufige Hündin zwischen ist, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut kommt. Ich wäre sehr beliebt gewesen, kann ich dir sagen. Hätte ich meine läufige Hündin mitgebracht. Nee, die bleibt dann zu Hause. Das kann ich nicht machen. Ich kann die genau genommen dann nicht mal im Auto mitbringen, weil die Hunde riechen das ja. Ne? Wir parken ja alle nebeneinander. Und jetzt ist auch im Moment nicht so warm. Also ich packe die ja nicht 9 Stunden da in ein kaltes Auto rein. Also nee, das selbst wenn man die zwischendurch immer rausnehmen würde, ist das nicht keine gute Situation. Ja, und die Boogie sowieso nicht. Ne? Mhm. Die soll ja auch gar nicht so lange in so. Also ich mache mit ihr nur das Nötigste an Autofahrten.
Wie schön. Ich habe es auch bei Insta gesehen, mal davon abgesehen. Da habe ich gesehen, dass du von dem Seminar sehr begeistert warst.
Stimmt, habe ich reingeschrieben, richtig. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich habe gerade gedacht, was hat er gesehen? Ja, nee, stimmt, ja. Es war wirklich ein ganz, ganz toller Workshop, ja. Wie war denn dein Hundemoment der Woche des Monats? Weil letztendlich ist ja einige Zeit vergangen.
Das stimmt. Es war eigentlich der unspektakulärste, dachte ich. Also beziehungsweise spektakulär, also wenn du nach langer Zeit die Hunde wieder siehst und dann halt einfach ja mitkriegst, wie die ausrasten, ist schon irgendwie jeder so auf seine Art und Weise. Das ist wirklich, finde ich, immer wieder bemerkenswert, weil da zeigt sich einfach der Charakter des Hundes unter anderem. Und Bilbo halt auf gewohnte Art und sehr ruhig. Und hallo, hi, na, wie geht's? So,
Spanier wieder laut. Wieder da. Ach, ja. Schön.
Ja, na. Na, wie ist es so? Spanier laut quietschend, wie immer. Bella irgendwie drehte sich im Kreis. Und normalerweise ist es so, dass Pelle einfach gut drauf ist und sich freut und so, hi, na, ha, ja, schön. Aber der kam aus dem Lachen nicht mehr raus.
Ach nein, wie süß.
Und das war wirklich richtig süß, weil er, weiß ich nicht, ich habe ihn das ein oder andere Mal auch lachen sehen, also die Zähne wirklich hoch bis Lefzen hochgezogen, bis es nicht mehr ging. Aber so extrem, es hörte einfach nicht auf. Es war einfach ein Dauerlachen die ganze Zeit. Und er drehte sich weiter im Kreis und es war wieder ein Lachen und es war wieder ein Lachen. Und es hörte nicht auf. Und das fand ich einfach, wie soll ich sagen, war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, weil ich das so noch nie gesehen habe. Jetzt wohnt er ja auch ein paar Jahre schon bei mir oder bei uns. Und trotzdem habe ich es so noch nie erlebt. Und das hat mir einfach ganz großen Spaß gemacht. Ganz unspektakulär.
Es ist ja auch einfach ein total schönes Gefühl, ne? Wenn man nach so einer langen Zeit nach Hause kommt und dann da die Bande steht und völlig, ja, endlich seid ihr wieder da, endlich kann wieder unser gewohnter Alltag losgehen. Ja, das ist, da kann man sich auch selbst, also ich muss auch sagen, ich vermisse ja die Hunde immer ganz schrecklich, wenn ich auch nur 1-2 Tage irgendwie mal ohne sie bin. Dann, ich fühle mich immer nackt, wenn kein Hund dabei ist.
vom Hundemoment der Woche direkt rein in die Nachricht, die du bekommen hast. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema heute. Erzähl doch mal, was hat dich gekickt bei der Nachricht?
Ja, wir haben halt schon mehrere Nachrichten in diese Richtung bekommen. Ich fasse die jetzt auch ein bisschen zusammen, weil die doch sehr lang ist. Also letztendlich fragt Sabine, wie man damit umgeht, dass der Hund ihrer Schwester auf sie hyperaktiv wirkt. Also man kann ihn kaum anfassen, er springt immer gleich hoch, er rempelt andere Hunde an, ist, man könnte sagen, ungehalten, übernervös. Und tut sich sehr schwer, irgendwie zu entspannen. Drinnen ist das wohl nicht das Problem im Haus, aber gerade draußen, also bald irgendwie, ich sag mal, die äußeren Reize sich verändern, fährt er sich total hoch und also es ist kaum möglich, den zu begrüßen oder sonstiges. Und jetzt die Frage, was kann man da tun, weil ja, der geht auch relativ grob mit ihrem eigenen Hund um, der nur 3 Kilo hat und dann ist das natürlich, kann das auch schon mal nach hinten losgehen. Letztendlich haben dieses Problem ja ganz viele Menschen, besonders mit jungen Hunden. Dieser Hund ist jetzt beispielsweise 2 Jahre alt, kommt aus Rumänien. Das ist jetzt nicht ein super junger Hund, aber auf jeden Fall hat er ja mit 2 Jahren noch alle Energie. Und das Problem findet sich ja an super vielen Stellen wieder. Das kann ja, also warum ein Hund so, ich sag mal, leicht anzuzünden ist oder super, super explosiv reagiert auf Situationen oder so, kann ja ganz, ganz viele Gründe haben. Also es kann ja zum einen eine rein rassetypische Verhaltensweise sein oder also Hunde, die sehr dazu neigen, zum Beispiel Malinois oder Border Collies, Australian Shepherds. Es gibt viele Hunde, die sich leicht anzünden lassen. Das oder ein Jack Russell oder sowas. Du kannst ja einen Knopf anmachen und dann ist der Hund angezündet. Wenn du dem nicht beibringst, wie man anders, dass es auch anders geht, dann wird er den Kurs fahren. Dann kann das natürlich auch eine Phase sein in der Pubertät, wo jemand einfach super unkonzentriert und fahrig ist und irgendwie unleidlich oder vielleicht auch nicht genau weiß, wohin mit sich, also hormonell irgendwie alles durcheinander ist, dann kann es sein, dass der Hund vielleicht eine Mangelprägung, Auslandstierschutz, ne? Der Hund kam mit 9 Monaten jetzt beispielsweise, der Hund aus der Nachricht, der kann ja sein, dass der halt einfach überhaupt gar nichts erlebt hat groß und ihn einfach alles total kickt. Ne, das ist ja auch eine Möglichkeit, eine Variante. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum das so sein kann, dass ein Hund sich so verhält. Aber die Art, wie wir damit umgehen oder vielleicht im ersten Schritt damit umgehen können oder sollten, die ist überall gleich. Deswegen ist das nicht so relevant, warum das so ist. Obwohl es natürlich immer nicht verkehrt ist, das zu wissen. Man sollte ja auch, wenn man einen Hund einer bestimmten Rasse hat, also beispielsweise hätte ich jetzt einen Border Collie, ja, dann sollte ich natürlich doch auch wissen, und das am besten ab Tag 1 oder noch am besten, bevor der Hund überhaupt da ist, was da die Besonderheiten sind und worauf ich achten muss. Weil natürlich, wenn ich einen Border Collie habe, wird meine größte Aufgabe nicht sein, den zu motivieren, sondern ihm zu erklären, dass Ruhe eine wunderbare Option ist, um ans Ziel zu kommen auch, ne? Und ein bisschen besonnen zu sein, das ist die Herausforderung. Das Gleiche gilt ja für zum Beispiel auch Mali, ne? Also ich musste der Bui ja auch erstmal oder der Frieda erklären, dass wir, also oder anders, ein anderes schönes Beispiel, um das nochmal zu erklären. Also es gibt ja Hunde, denen zeigst du einen Ball und in der Sekunde, wo der Reiz entsteht, dass dieser Ball geworfen wird, ist eigentlich schon das Kind fast in den Brunnen gefallen und die sind auf dem besten Weg, ein Junkie zu werden. Und dann gibt es welche, da gibt es ein Mittelmaß und dann gibt es welche, die gucken dem Ball zu, wie er fliegt, drehen sich um, liegen sich hin und sagen, kannst deinen Ball selber holen.
Voll.
Also so unterschiedlich sind Hunde und deswegen ist super wichtig zu wissen, welchen Hundetyp man hat, damit man auch weiß, was kann man mit dem machen, was muss man mit dem machen, was darf man auf keinen Fall machen. Also ne, mit einem Mali oder einem Border Collie, einem Jack Russell oder all diesen, ich sag mal, leicht aufzupitschenden, sehr triebigen Hunden ist bei Spielen halt vielleicht jetzt nicht die beste Option für den Start in eine gemeinsame Arbeit. Dass die das können, das wissen wir. Ne? Und dass die auch in 0, nix ein Junkie sind, das wissen wir auch. Und wir wollen ja keine Junkies haben. Wir wollen ja Hunde haben, mit die nachdenken, was sie tun. Und deswegen ist das vielleicht, ich sag mal, Plan Z. Und davor machen wir mal die ganzen anderen Sachen, die sie eben noch nicht so gut können, aber können müssen. Und also das wäre mal erst Schritt eins. Also wen habe ich da vor mir stehen? Und kann es sein, dass ich die ganze Zeit auch diese Unruhe in ihm provoziere? Also es ist sehr bei manchen Hunden einfach sehr leicht und schnell passiert. Und wenn ich dann halt eben feststelle, dass mein Hund sehr reaktiv ist und sich schwer tut, ruhig zu sein, dann ist das Erste, was ich halt auch tun muss, zu gucken, wie ich so drauf bin. Weil das Thema mit der Stimmungsübertragung, das sollten wir halt auch nicht unterschätzen. Und wenn du selber ein total hypernervöser, viel zu schneller, fahriger Typ bist, dann fass dir mal erst einmal selbst an die Nase, bevor du über deinen Hund herziehst, was der für ein schräger Vogel ist. Und selber bist du es halt auch. Und ich darf das sagen, weil ich bin so. Oder ich war so, bevor ich Marlies hatte. Die haben mir nämlich beigebracht, das anders zu machen. Das kannst du dir erlauben, solange du Hunde hast, die da nicht so stark drauf reagieren. Also sobald du so einen hast, fliegt dir das ganz schön um die Ohren, dein Verhalten. Das heißt, wenn ich einen unruhigen Hund habe, sollte ich halt erstmal zur Ruhe kommen, innerlich selber, um dann dasselbe von ihm verlangen zu können. Und es wird ihm sehr viel einfacher fallen, das zu tun, wenn ich das auch mache. Und dann, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, ist immer die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir und wie genau habe ich hingeschaut und wie gut habe ich erklärt, was ich möchte. Weil ganz, ganz häufig hast du einen Hund, der fahrig, unkonzentriert, viel zu schnell und drüber ist. Und das bringt den Menschen mega aus der Ruhe, selbst wenn er selbst kein nervöser Typ ist. Das kann jedem Menschen so passieren, weil das, das ist ja auch total stressig. Du hast keinen Handlungsplan selber als Mensch und dann steht da ein Hund vor dir, der einfach nur 1000 Sachen auf einmal macht und dich überfordert. Und das macht dich wiederum auch unruhig und nervös und du weißt auch gar nicht gut, damit umzugehen. Und dann wird's halt auch schwierig, einem Hund was zu erklären. Also das kann man häufig beobachten, dass Hunde, die 5 Sachen auf einmal anbieten, beispielsweise ihren Menschen total aus der Ruhe bringen und aus dem Konzept werfen. Dann fängt der Mensch auch ganz oft an, ganz viel auf einmal von dem Hund zu verlangen. Damit unheimlich schnell mit dem Hund gesprochen. Da werden 5 Informationen zeitgleich gegeben, körpersprachlich was ganz anderes gesagt als verbal. Also da passieren dann so viele Dinge. Der Hund kommt dann auch mit den Informationen nicht mehr zurecht. Und du hast letztendlich ein riesengroßes Chaos und Kuddelmuddel. Und so kann man einen Hund, der gerade drüber ist, überhaupt nicht runterholen. Und das ist halt eigentlich Plan A. Das heißt, ich überlege mir erstmal ganz konkret, was werde ich jetzt von dem Hund verlangen? Was möchte ich jetzt von dem? Wie werde ich dem das erklären? Und dann auch sich vornehmen, ich werde mich nicht von dem aus der Ruhe bringen lassen. Ich ziehe das komplett in Ruhe durch und ich mache das so lange, bis das funktioniert und die Zeit nehme ich mir. Und das ist halt auch, das sage ich ja ganz, ganz häufig, ich glaube, inzwischen habe ich das bestimmt in 150 unserer sehr vielen Folgen gesagt. Es ist halt super unfair, wenn man selber nicht abliefert, so viel zu verlangen. Das ist das alte Lied mit der fairen Hundeerziehung oder Erziehung, es klingt auch immer so. Also mit dem Zusammenleben mit Hunden, wir sind da halt super oft mega unfair. Ne? Wir verlangen wahnsinnig, wahnsinnig viel von den Hunden und sind selber halt mega schwach, wenn wir abliefern müssen. Uns geht das alles nicht schnell genug. Wir denken dann immer, das habe ich doch erklärt, das habe ich doch gesagt, aber vielleicht habe ich es gar nicht gut gesagt. Und die Frage stelle ich mir als Mensch selten. Ich gehe immer davon aus, dass meine Information ausreichen muss. Aber ich sage mal so, wenn das Gegenüber das nicht kapiert hat, dann hast du es halt nicht gut erklärt. Das musst du einfach so annehmen. Das ist so. Wenn dein Hund dich nicht versteht, dann hast du es nicht gut genug erklärt. Und das heißt nicht, dass deine Erklärung für einen anderen Hund nicht funktioniert hat, aber für diesen Hund halt eben nicht. Ja, und das ist ja die Krux an der Hundeerziehung. Du hattest vielleicht schon 3 Hunde und mit denen hat das immer so geklappt und jetzt kommt ein neuer Hund dazu und der macht das eben so nicht mit und dann sagst du, ja, muss es ja an ihm liegen. Nein, vielleicht ist der noch viel feiner in seiner Kommunikation, vielleicht guckt er noch viel genauer hin als die anderen und weil du aber vielleicht auch viel zu viele Signale sendest, ist der auch irritiert, kann ja sein. Also hinterfrag dich mal erst selber, guck genau auf dich, habe ich wirklich klar und deutlich gesagt und erklärt, was ich möchte. Wenn ich jetzt am Beispiel eines supernervösen Hund sage, ich möchte jetzt eine ruhige Begrüßung beispielsweise. Ja, weil die Begrüßung, und das ist ja auch schnell passiert, dass man einen Hund hat, der total schnell hochfährt. Ich gehe jetzt mal in ein Beispiel rein. Wir nehmen jetzt einen jungen Golden Retriever, der ist 9 Monate alt oder von mir aus ein Jahr alt, ist ja egal. Und der dreht völlig frei bei der Begrüßung. Der flitscht rum, der bellt, der springt an den Leuten hoch, der boxt kleine Kinder um, was auch immer. Also der ist völlig fahrig und unruhig. Dann ist das Erste, was ich jetzt tun würde in der Situation, mir die Zeit zu nehmen und auch da ist ganz wichtig, der soziale Druck von außen, habe ich ja auch schon oft gesagt, dass man so Situationen ja auch vorbereiten muss. Ich werde jetzt meinen Besuch vorab schon sagen, ich werde mich nicht gut um dich kümmern müssen. Ich möchte das erstmal einmal mit dem Hund besprechen. So, und dann gehe ich mit dem Hund in die Begrüßung rein und nehme mir die Zeit, also vorausgesetzt, ich sage, er muss jetzt unbedingt dabei sein, weil es kann ja auch eine Begrüßung in einem Park sein oder ein Zusammentreffen mit anderen Menschen. Es muss jetzt nicht das Begrüßen zu Hause in der Wohnung sein, wo man sagt, ja, dann soll der doch einfach auf seine Decke gehen. Das löst aber auch am Ende das Problem nicht. Ist ja auch schade, wenn man sagt, meine einzige Lösung ist, der muss auf eine Decke und ich kann ihm das jetzt nicht erklären, dass er mit zur Tür kommen kann, wenn er sich benimmt. Also eigentlich ist das ja auch eine kleine Herausforderung für unser Zusammenleben, zu sagen, das muss auch möglich sein, dass der Hund dabei ist, ohne dass das ganze Ding hart eskaliert. Also nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit und damit ich das kann, muss ich als Mensch das vorbereiten, weil ich als Mensch ja gar nicht das leisten kann, da kommt meine beste Freundin, ich sage der nicht mal Hallo und biete der keinen Kaffee an, weil ich jetzt erstmal mit meinem Hund diskutieren muss. Ja doch, das muss ich mir jetzt aber erlauben und rausnehmen. Das werde ich, wenn ich das gut mache, auch gar nicht so oft machen müssen. Das Gleiche kann ja auch im Park sein. Ne? Ich will in so eine Spaziergruppe oder so und jedes Mal, wenn wir aufeinandertreffen, Hardcore-Eskalation, alles völlig schräg und schlimm und er bellt und dreht durch und rempelt alle um. Jetzt will ich da nicht mehr hingehen. Doch, geh doch bitte dahin, aber ihr seid ja schon in einer wunderbaren Hundegruppe, dann sprecht die Leute an vorher und sagt, die nächsten Wochen, wenn wir dazu stoßen, ignoriert uns einfach, weil ich brauche erstmal meine Zeit, mit dem zu besprechen, wie wir das machen. Und dann, sobald ich das mit meinem Umfeld geklärt habe, kann ich ja schon mal durchatmen, weil dann fällt ja schon mal dieser Druck von mir ab, weil ich ja immer das Gefühl habe, dass ich da auch noch was leisten muss. Und das muss ich mir schon mal wegnehmen, dass ich diesen Stress nicht habe, dass ich mich wirklich mal auf meinen Hund konzentriere und einlasse. Und dann fange ich an, mal auf mich zu achten. Was habe ich dem Hund eigentlich wirklich gesagt? Wie ist meine Stimmung? Wie ist meine Körpersprache? Und was sage ich? Sage ich wirklich nur ruhig oder Platz? Was immer ich jetzt möchte, was er tut, das ist ja auch individuell. Also was immer ich jetzt von ihm möchte, es kann auch sein, dass ich gar nichts sage, sondern ihn nur halte. Und einfach sage, ich bleibe jetzt bei dir und halte dich so lange, bis du durchatmest, bis du wieder eine gleichmäßige, normale Atmung hast, bis du aufhörst zu winseln und zu bellen, bis du nicht mehr tippelst und ich lasse dich erst los, wenn du das angenommen hast und ich bleibe in der Zeit bei dir. Ich unterstütze dich jetzt dabei und das kann halt lange dauern. Je nachdem, wie überdreht einer ist, kann das schon mal länger dauern, aber ich nehme mir die Zeit jetzt einfach, ich bin bei dir und ich kann, wenn mir das hilft, natürlich noch sowas Formelles wie einen Platz oder so dazu nehmen, einfach sagen, ich hole den ins Platz, das kann ich aber ja auch ohne Kommando, kann ich ihm ja auch darunter helfen, ne? Und dann hätten wir das nicht so mit der Unterordnung vermischt und helfe ihm einfach mal, sich zu beruhigen. Und wenn er dann ruhig ist, dann gehe ich mit derselben Ruhe da auch wieder raus und pitche mir den nicht direkt auf, weil das ist auch etwas, was du häufig beobachtest, da fährt sich der Hund gerade runter, dann ist der Mensch zufrieden, dann macht er, ja, komm, schnell, jetzt kannst du aber los, jetzt los. bleib doch mal in der Ruhe, ja, weil das dein Hund aufzupitschen ist, weißt du ja schon. Halt ihn einfach mal, sei insgesamt, also wenn du merkst, du hast einen Hund, der dazu neigt, dann hör die ganzen Aufpitschereien am besten mal erst auf. Heißt nicht, dass man das nicht irgendwann mal wieder, man soll ja auch mal lustig sein miteinander. Man kann ja auch, wenn man sagt, man ist jetzt in einer total unkritischen Situation und alles ist fein, dann kann ich ja auch mit dem toben und balgen und dann kann er ja auch mal richtig aufdrehen. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass er das gar nicht darf. Aber halt im richtigen Rahmen und zu meinen Bedingungen. Und wenn ich jetzt draußen mit dem unterwegs bin im Park und der da völlig durchflippt, dann muss ich mir erklären, dass das so nicht funktionieren wird. Also dieses Privileg da rumzulaufen und überall mitzumischen, das hat er erst, wenn er sich an ein paar Regeln hält. Und ich helfe ihm, ich unterstütze ihn dabei. Ganz wichtig ist halt eben auch wirklich zu erkennen, habe ich dem die Information gut vermittelt? Weil dieses Ganze hinter den Hunden herrennen und die immer wieder rufen und dann ist meine Stimme unruhig, ich bin unruhig, mein Herzschlag, der Hund riecht das 3 Meter gegen den Wind, wie unruhig ich bin. Und ich erkläre dem das gar nicht richtig, was ich will, dass ich Ruhe möchte. Und dann oft werfe ich dann noch mit irgendwelchen Kommandos rum, am besten noch 2 unterschiedliche zeitgleich. Dann sage ich Sitz und 3 Sekunden später sage ich Platz und er macht keins von beiden. Und dann rufe ich noch zwischendurch ewig seinen Namen, weil ich denke, ich würde ihn damit irgendwie runterfahren, aber eigentlich ist das ist da keine Information, das ist keine Ansprache. Wenn man sagt zum Beispiel Boogie und dann signalisiert man ihr, sie soll zu einem kommen und gibt ihr dann halt einen Handlungsauftrag, sage ich mal, also sondern dann ist das nur noch Boogie, 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 Boogie. Also so nach dem Motto, na, wie kannst du nur? Also eigentlich bedeutet das, was ich sage, ja gar nicht, ist ja gar keine Ansprache, sondern schon fast Schimpfen. Und all diese Dinge vermischen sich in so Situationen total häufig. Und das ist überhaupt nicht zuträglich dafür, wenn du so einen nervösen Hund hast, dann beruhig dich. Sortier dich, räum dich einmal selber auf, überleg dir deine, was will ich, was kann ich, was sollte ich tun, was sollte ich dem Hund jetzt mitgeben und was wird ihm jetzt nicht helfen. Und da werde ich mich jetzt disziplinieren. Weil wenn ich so viel von dem verlange, dann muss ich das halt auch irgendwie ein bisschen von mir verlangen, dass ich das auch mal schaffe, mal klar zu kommunizieren, mit dem vernünftig ins Gespräch zu gehen und ihn zu unterstützen. Weil ich finde das halt sehr unfair. Und ich beobachte das tatsächlich richtig, richtig, richtig viel und sehr, sehr oft, dass die Erwartungshaltung an den Hund immens hoch ist, was der nicht alles können muss, am besten schon mit 6 Monaten. Und selber sind die Leute echt, ich sag's wie es ist, total unreflektiert selber.
Ja.
Ne? Also es ist schon schwierig. Es tut mir echt weh, dabei zuzusehen. Ich will das überhaupt nicht über den Kamm scheren, das trifft nicht auf jeden zu, aber auch wirklich ganz, ganz häufig. Und das ist sehr unfair.
Ja, weil es viel dabei. Also ich denke, wir haben im Podcast ja auch immer wieder gesagt, dass die Menschen oftmals so das Problemchen oder Problem sind. Und du hast gerade was gesagt vorhin, also dass das nicht liefern und dass sich nicht genug drum gekümmert haben und so weiter. Ich glaube, alles richtig. Man kennt aber auch dann so ein bisschen die Situation, lass uns mal so ein bisschen das Thema Tierschutzhunde auch noch beleuchten, dass du hast irgendwie diesen Hund vielleicht im besten Fall gesehen, wenn du aus dem Tierschutz kommst, in seinem gewohnten Umfeld quasi, und er kommt plötzlich in eine neue Situation, weil er bei dir zu Hause ankommt. Und er ist ein anderer Hund. Also diesen Effekt hast du ja ganz oft. Mhm. Hast Videos gesehen vielleicht und keine Ahnung. Und der Hund ist eben in seinem Sozialgefüge, auch bei seinen Pflegerinnen und Pflegern, und plötzlich ändert sich die Welt. Und er verhält sich anders. Warum auch immer. Es kann ja 1000 Gründe haben. Und ich glaube, das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, dass es wichtig ist, sich das mal genau anzugucken und zu überlegen, okay, also neue Situation, warum reagiert jetzt der Hund so? Verlässt er sich vielleicht einfach schlicht und ergreifend im Moment gerade nur auf sich selber, weil er einfach auch lost ist, weil er nicht genau weiß, was hier gerade passiert und so weiter und so fort. Auch unvorhergesehene Situationen, die man vielleicht mit dem Hund vorher noch nicht hatte und er ist noch nicht mal irgendwie blöd, aggressiv, beißt, was auch immer, sondern zeigt Verhaltensweisen, wo du so denkst, muss man fast drüber lachen, aber ist doch trotzdem nicht cool. Mhm. Also ich glaube, wir vergessen ganz oft, dass ein Hund einfach ein wahnsinnig sensibles Tier ist und noch mehr Instinkte hat als wir und darauf reagiert. Er hat die Sprache ja zu uns nicht zum Beispiel und muss sich ein Stück weit auch auf sich selbst verlassen können. Und das finde ich wahnsinnig schwer und auch diffizil, weil du die Vergleiche zum Leben vorher nicht so richtig hast und da helfen, naja, Schilderungen nur bedingt. Weil manchmal ist es so, dass ja Hunde auch relativ lange irgendwie da sitzen und auf ihren neuen Besitzer warten oder gar als Welpen in so ein Tierheim irgendwie kommen, auch ihre ganze Prägungsphase da überhaupt nicht richtig stattfindet. Und das sind so viele Lücken und das sind so viele blinde Flecke, dass man auch eigentlich, korrigiere mich, nur dazu raten kann, von vorne zu beginnen, also so ein Reset zu machen. Wir haben da, glaube ich, im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Und alles nochmal neu aufzubauen und so, wie wir das brauchen und so, wie es auf uns gut zugeschnitten ist. Und dem Hund einfach auch durch Regeln, durch Übung, durch Arbeiten auch Sicherheit zu geben. Also ähnlich wie bei Kindern auch, wo einfach Grenzen ja auch dazu da sind, zu lernen. Und so ist es bei Hunden auch. Was wiederum auch Arbeit ist, weil du natürlich, klar, also ich erinnere mich an das Beispiel von einer Bekannten, die einen Hund wollte, der quasi schon erzogen ist. So, der Hund kam und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das erstmal grundsätzlich die richtige Haltung? Gut, kann man alles diskutieren. War auf jeden Fall so und der Hund war überhaupt nicht erzogen oder beziehungsweise scheinbar gar nicht erzogen, weil er einfach in eine neue Situation kam, eine neue Person und er hat sie weder akzeptiert am Anfang, noch hat er sich darauf einstellen können. Es musste im Grunde genommen alles neu aufgebaut werden. Und die Sehnsucht, die sie hatte, nämlich einen erzogenen Hund zu bekommen, die war komplett zerstört, war aber gut für die beiden, weil sie verstanden hat, sie muss es neu aufbauen auf ihre Bedürfnisse. Der Hund muss sich an sie gewöhnen und ist dann eben in die Hundeschule gegangen und man hat das ganze Spiel von vorne begonnen. Und das ist, glaube ich, eben so was, wo ich immer gute Erfahrungen mitgemacht habe, übrigens auch im Alltag, dass immer dann, wenn ich nicht weiterkomme, fange ich ganz von vorne wieder an. Ich habe das jetzt gerade mit Bella durch. Die fing an, weil sie ja so ihre Erfolge hatte, auch mit der Rattenjagd, dass sie plötzlich in so einem Tunnel drin war. Jedes Loch wurde inspiziert auf einem Spaziergang, jedes Gebüsch. Also sie war quasi die ganze Zeit in diesem Arbeitsmodus drin. Ständig in einem Tunnel. Was sie aber auch total gestresst hat, das hast du auch gemerkt. Und ich musste quasi da wieder anfangen und sie wieder erstmal aus diesem Tunnel rausholen, mit ihr auch andere Aufgaben entwickeln und dann so, dass sie diesen Spaziergang erstmal wieder normal erleben konnte. Und dann auch wirklich Grenzen zu setzen, wann wird nach den Ratten geguckt und wann nicht. Das war ein neues Learning für Bella. Also wir mussten das, wo ich dachte, das macht ihr total Spaß, brachte sie aber in eine Situation, was eher Stress war für sie. Und das sind genau die Punkte, die ich eigentlich meine. Und diesen Reset, der eigentlich dann gut tut, wenn es vogelwild wird, wo du einfach nicht mehr weißt, wie komme ich hier weiter? Das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Das habe ich probiert, das hat auch nicht probiert, das funktioniert auch gerade nicht mehr. Ja, vielleicht kommt man dann manchmal nicht drum rum.
Am Beispiel von Bella jetzt. Bella ist ja ein Typ, den ich jetzt verorten würde in die Kategorie, neigt dazu, ein Junkie zu sein. Ich habe das jetzt versucht, diplomatisch zu formulieren, ja. Aber jetzt ist ja die Jagd der Ratten ein selbstbelohnendes Verhalten. Also ob die jetzt Beute macht oder nicht, ist der Bella völlig egal. Das ist nur noch, das ist die Krönung. Das ist quasi das Goodie noch ganz am Ende. Aber die Jagd als solche ist der Kick. Und so funktionieren Drogen. Also das so, genau so. Also das heißt, du kannst danach süchtig werden. Und dass die Dopaminkicks, die sich die Hunde da holen bei dieser Jagd, Situation, das Jagen von bewegten Dingen, Bewegungsreize, das löst halt in den Hunden wirklich genau letztendlich oder im Gehirn dasselbe aus, wie wenn irgendeiner sich irgendeine krasse Droge reindrückt. Und deswegen passiert das schnell, ne, dass sie dann in so ein Suchtverhalten fallen und dann auch echt sich schwer, und dann wird das irgendwann ja auch belastend, ne, weil du bist ja immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Moment, wo du das tun kannst. Und das ist bei so Typen wie Bella oder Boogie oder bei solchen Hunden halt schnell passiert. Und das Schöne ist ja, das ist ja nicht schlimm, weil wir haben es ja in der Hand, so wie du das gerade beschreibst, den Hunden dann zu helfen, da wieder rauszukommen aus der Sache. Aber es ist halt, wenn es einmal ausgelöst ist, die erinnern das halt, ne? Und sobald die dann halt da wieder reinkommen, dann ist da dieser Tunneleffekt und ja, das Beste, was man wirklich tun kann, ist, wie du sagst, zu sagen, man baut einen Rahmen auf, der für den Hund durch Rituale oder sowas klar abgesteckt ist. In diesem Rahmen mache ich das. Das ist eine Aufgabe, eine Arbeit. Und außerhalb dieses Rahmens komme ich zur Ruhe und ich darf das da nicht tun. Weil wenn die natürlich den ganzen Tag suchen kann nach ihrem Kick, dann wird sie es halt auch machen. Weil dafür braucht's keine Leckerchen und keine Erfolge, sondern das reine Suchen nach einer Ratte ist halt schon der totale Kick. Und das ist das Kritische daran, es ist halt selbstbelohnt. Und da gibt es halt viele Verstand, das ist jetzt in ihrem Fall, ist das jetzt die Rattenjagd, aber das kann bei einem anderen Hund sein, aus dem Fenster gucken, wie die Autos vorbeifahren, Reflexe jagen, das Bälle. Also es ist vielfältig. Hunde können sich da vieles überlegen. Und von daher, das ist halt so eine, und dann hast du schnell auch einen nervösen Hund, weil der ja die ganze Zeit damit sich beschäftigt und eigentlich ja auch ein Suchti ist, ne? ja, muss man ja mal so sagen, ist halt so, ne? Und es gibt halt Hunde, die neigen dazu, und es ist einfach schneller passiert, als man gucken kann. Und zu dem Thema mit den Tierschutzhunden ist es halt so, dass ganz viele dieser Hunde, gerade wenn die, so wie jetzt der Hund in der Nachricht beispielsweise, der kam zu der Schwester unserer Zuhörerin, als er 9 Monate alt war, und in den 9 Monaten davor hast du halt die Bubble, was auch immer da war. Selbst wenn du weißt, wo er war, weißt du ja nicht, was er dort erlebt hat. Also weder mit Artgenossen noch mit Menschen noch was Außenreize angeht, was er davon mitgenommen hat. Und wenn man sich diese Hunde anguckt, dann ist das ganz häufig so, dass diese Hunde erstmal den Zugang dicht machen zu sich selber. Und da musst du dich ranarbeiten als Mensch, dass du da wieder drankommst an das Tier, dass es sich auf dich einlässt und dass du überhaupt mit dem Hund ins Gespräch gehen kannst. Hängt halt total von dem einzelnen Hund ab. Und ich glaube, das ist halt das, worauf wir uns einlassen. Und das wissen wir zwischenzeitlich ja auch alle, wenn wir einen Hund aus dem Auslandstierschutz adoptieren. Was da wirklich passiert, was da kommt, was da uns erwartet, das wissen wir halt nicht. Und den Deal müssen wir halt auch gehen. Und ob das jetzt auch am Beispiel des bereits erzogenen Hundes, von dem du eben sprachst, wir sprechen ja hier von einer Erziehung es ist ja so, da hat irgendein anderer Mensch dem Hund halt beigebracht, Sitz, Platz, Fuß, komm oder was auch immer. Und der Mensch denkt, cool, dann kommt der Hund zu mir und kann das alles, dann kann ich das einfach abrufen. Dass der Hund aber hingeht und sagt, möglicherweise sagt, wer bist du, dass ich mir von dir irgendwas sagen lasse? Das sind ja Persönlichkeiten. Wer bist du, dass du mir sagen kannst, was ich zu tun und zu lassen habe? Beweis mir doch erstmal, dass du überhaupt die Kompetenz hast, mich zu führen. Ich lehne mich doch nicht hier einfach an und mache hier alles, was du sagst, wenn ich gar nicht weiß, dass du fähig bist, mich zu führen. Und es gibt Hunde, denen das juckt, die juckt das nicht, ne? Die machen bei jedem alles. Das ist denen egal. Die können sich auf jeden Menschen einlassen. Die finden Menschen einfach ganz toll und halten gar nicht so viel auf sich und nehmen sich nicht so wichtig. Aber es gibt halt ganz bestimmt auch richtig doll viele Hunde, die sehr viel auf sich halten und sich durchaus nicht von jedem führen lassen. Und dann, das gilt auch, ob das jetzt ein Tierschutzhund ist oder ein Rassehund oder ein bereits erzogener Hund, das ist alles egal. Es gibt halt Hunde, die sagen, wenn du mir was sagen möchtest, dann musst du mir erstmal beweisen, dass ich einen Grund habe, dir zuzuhören. Wer bist du, dass du mir sagen kannst, was ich zu tun und zu lassen habe? Und das ist halt dieses, das mögen wir ja alle nicht hören, dieses, wir müssen die Hunde führen. Doch, müssen wir. Hm. Doch. Hm. Ja. Und das ist halt nicht so hässlich, wie es klingt. Das ist, dabei geht es nicht darum, sich selber irgendwie wahnsinnig einen drauf zu schrubben, dass man so ein Held ist, dass man der Allergeilste ist und der Hund muss alles tun. Darum geht's ja überhaupt nicht. Es geht ja nur darum, dem Hund einen guten Rahmen zu schaffen, in dem er sich sicher fühlt und wo er sagt, du, ich gebe jetzt Verantwortung ab, weil ich merke, du kannst damit gut umgehen. Du weißt ganz genau, wo es lang geht. Du hast den totalen Durchblick und das gibt mir Sicherheit und das gibt mir auch das Gefühl, dass ich loslassen kann. Ich brauche mich um die Sachen nicht kümmern. Du hast das ja voll im Griff. Weil So sind Hunde eben drauf. Die haben gar keinen Bock, sich irgendwie in Gefahr zu begeben, weil sie sich von irgendeinem Luffy führen lassen. Wer lässt sich denn von jemandem führen, der selber überhaupt keinen Schimmer hat, was er will? Und instabile Menschen mit solchen Hunden haben halt ein Problem, weil die Hunde werden dich testen. Die werden dich so lange auf die Probe stellen, bis du dir sicher bist, dass du auch wirklich fähig bist, diesen Hund zu führen. Und das trifft ja nicht auf jeden Hund zu. Deswegen ist das ja auch so blöd, weil es gibt Menschen, die ohne großen Aufwand und ohne da den Harry zu machen, bereits Hunde geführt haben und es gab keine Probleme und keine Konflikte. Aber wenn du dann eben im Anschluss einen Hund hast, der halt sagt, ich lasse mich nicht von jedermann führen. Vielleicht auch, weil ich selber unsicher bin. Ich bin selber unsicher und deswegen muss ich immer genau wissen, wo ich lang will. Und ich halte mir Leute vom Leib, die mir komisch vorkommen. Deswegen verbelle ich die. Deswegen habe ich auch an der Leine und ich habe auch keinen Bock auf Kontakte mit Artgenossen, weil ich weiß gar nicht, wie das nachher endet und ich begebe mich in Gefahr. Und jetzt habe ich einen Menschen neben mir stehen, der selber überhaupt nicht weiß, wie das alles laufen soll. Der kann mir auch nicht sagen, was er will von mir. Und jetzt soll ich mich von dem führen lassen. Das ist ja Harakiri. Wenn du so einen Hund hast, und das ist besonders bei unsicheren Hunden ja auch der Fall, dann musst du Sicherheit geben, indem du genau weißt, wo es lang geht. Und das heißt nicht gewalttätig und laut sein, das heißt einfach nur einem Hund beweisen, dass man fähig ist zu führen. Das ist oft auch eine Sache von Ruhe und sich durchsetzen. Und wenn ich meinem Hund sage, beruhigst dich jetzt, dann setze ich das auch durch. Und nicht, indem ich den irgendwie plattschlage oder anschreie, bis er zusammenbricht, sondern ich werde einfach sagen, ich habe Zeit dafür. Ich nehme mir die Zeit, ich werde mich jetzt hier mit dir hinhocken und ich werde so lange mit dir herhocken, bis du dich beruhigt hast. Und ich bin für dich da in der Zeit und ich lass mich von dir nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist halt ein guter Ansatz. Wenn du so nervöse Hunde hast, dann nimm dir die Zeit, ihn zur Ruhe zu zwingen. Und mit zwingen meine ich nicht Druck aufbauen und gemein sein, sondern ich meine aushalten, dass der Hund länger braucht. Und daran mangelt es den Menschen. Es muss ja immer alles so wahnsinnig schnell gehen. Ich habe es doch jetzt schon dreimal gesagt. Wir haben das doch letzte Woche alles schon durchgekaut. Jetzt will er diese Woche wieder dieses Kämpfchen mit mir machen. Das führt ja zu nichts. Ja, alles klar. Du meinst also, dass du dieses ganze Ding, dieses ganze Problem innerhalb von einer Woche mit 2, 3 Wiederholungen geklärt hast? Nein. Zieh das doch mal durch jetzt mal eine Zeit lang.
Ich glaube auch, Sarah, und das ist so, das ist ja... Ja, es ist lame, immer wieder den Kindervergleich zu ziehen. Aber wenn du selber in einer Situation bist, wo du ein sehr angespanntes Nervenkostüm hast zum Beispiel, wo du selber deine Themen hast, wo deine Zündschnur relativ kurz ist, das sind ja genau die Dinge, wenn wir unter Stress sind, wenn wir verschiedene Dinge gleichzeitig machen müssen, wenn wir Verantwortung tragen und so weiter, dann gibt es Periodenphasen, wo das schwer ist. Also es beginnt auch da wieder bei dir, nur anders, weil du selber ja erstmal eine Energie haben musst, die für den Hund überhaupt adäquat ist. Also du musst den Nährboden schaffen, auch nervlich, psychisch, dass der Hund da überhaupt empfangsbereit ist. Wenn du hektisch bist, wenn du nicht selber zen bist, wenn du selber nicht klar und aufgeräumt bist und wer ist das schon andauernd, dann ist das genau eine schlechte Zeit, um mit so einem Hund zu arbeiten, weil einfach auch die Geduld relativ kurz ist. Es kann natürlich auch genau umgekehrt sein, dass dir der Hund diese Ruhe gibt, die du vielleicht einfach auch nicht hast oder brauchst. Aber ich habe das ganz oft erlebt, gerade die Herausforderung Job, Kind, wir kennen das alle oder viele. Dann hast du noch Freunde, dann hast du das noch und jenes noch, dann hast du eine To-Do-List, die nicht abgearbeitet worden ist am Tag und zack, bist du schon in der Negativenergiefalle. Und das ist was, was der Hund merkt. Ich merke das an meinen Hunden sofort. Ist die Stimmung hier komisch, bin ich gestresst, brauche ich erst gar nicht anfangen, mit einem Hund zu arbeiten. Die gucken mich an, zeigen mir die Mittelkralle und sagen, hey, versuch's morgen nochmal, du Spacko. Und das
ist ziemlich assi, deine Hunde.
Total, du kommst hier nicht rein.
Du Spacko.
Und das ist krass. Das ist krass. Es ist ein Spiegel. Und immer wieder und immer wieder. Und ich breche dann auch ab. Weil ich merke, ja, die haben irgendwo auch recht. Ich krieg's heute auch nicht hin, mich runterzudimmen. Weil ich im Hinterstübchen mich trotzdem immer noch ärgere über eine Situation oder im Hinterstübchen trotzdem noch diese To-Do-Liste habe, die so lang ist, wo ich denke so, oh, ich kann jetzt hier eigentlich gar nicht sein und ich kann hier gar nicht so in Ruhe sitzen und Sitzplatz, Fuß beibringen.
Musst du ja auch nicht. Und das ist ja auch das ganz Wichtige. Du machst ja keine Basisarbeit, wenn du keine Zeit und Ruhe dafür hast. Also mach die Basisarbeit halt eben dann, wenn du sie hast. Und wenn du deine Basisarbeit vernünftig arbeitest, dann musst du das ja auch nicht ständig neu machen. Du musst ja auch nicht immer Zen sein und du musst ja auch nicht immer die Ruhe selbst sein. Wenn du das Fundament stehen hast, und damit meine ich halt wirklich Beziehungsarbeit an der Basis, nicht Sitzplatz Fuß, sondern wirklich Ruhearbeit, Räume einfordern, Verbindlichkeiten von mir dem in Richtung Grund und andersrum etablieren. Ne? Also diese ganz fundamentalen Arbeiten, die Basisarbeit unserer Beziehung, die ja wirklich losgelöst ist von Hundeschule in Form von Leinführigkeit oder so, sondern ich meine wirklich das Miteinander, das tägliche Miteinander. Das mache ich natürlich ja nicht, wenn ich gerade in 5 Minuten los muss zu einem Arzttermin. Da fange ich ja sowas auch nicht an. Oder wenn ich heute einen richtig bekackten Tag hatte bei der Arbeit, dann fange ich das auch nicht an. Das mache ich natürlich und ich kann diese Gespräche und diese Arbeit ja auch dann führen, wenn gerade Zeit ist. Und wenn ich merke, bei uns läuft es gerade nicht gut und das kann, wie du sagst, immer wieder kommen. Es kann immer wieder Phasen geben, wo es nicht gut läuft und dann spüre ich das. Und dann, wenn die Zeit und die Ruhe da ist, dann gehe ich ins Gespräch. Dann kann ich entweder eine Situation herstellen, in der es dazu kommt, dass wir da was besprechen. Oder aber ich kann ja auch einfach die nächstbeste Möglichkeit dafür nutzen. Allerdings ist es ja so, dass wir diese Probleme, die wir miteinander haben, ja relativ leicht herstellen können meistens. Ne? Und wenn ich merke, es läuft gerade nicht rund zwischen mir und meinem Hund und der hinterfragt das eine oder andere und da muss nochmal was geklärt werden, dann habe ich das ja auf dem Schirm. Und sobald ich das leisten kann, sowohl was mein Inneres angeht als auch meine Zeit, dann nutze ich die Gelegenheit und werde das so weit provozieren, dass wir halt eben ins Gespräch gehen können. Und dann kläre ich meine Sachen. Und das muss nicht immer jedes Mal perfekt laufen, diese Dinge. Diese Dinge sind ja Beziehungsarbeit. Und das mache ich immer dann, wenn ich kann und wenn ich die Ruhe dafür habe, dann bespreche ich das. Und in der Regel braucht es ja auch nicht, also es muss nicht immer super sein. Es muss nicht immer funktionieren. Aber umso weniger ich mich damit beschäftige, umso weniger ich mit meinem Hund zum Beispiel zu Hause diskutiere und mich etabliere, umso weniger wird das halt in den schwierigen Situationen klappen. Ja. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, zu Hause noch nicht mal es schaffe, dass ich dem Hund sage, wenn es an der Tür klingelt, flippst du halt hier nicht krass aus oder so, ne, dann brauche ich das auch nicht versuchen, draußen auf die Kette zu bekommen, wenn ich noch nicht mal mehr die Kontrolle habe, weil der Hund vielleicht auch abgeleint ist oder so. das Fundament würde ich ja jetzt erstmal in einem Bereich, den ich kontrollieren kann, mir schon mal aufbauen. Und wenn das da funktioniert und mein Hund mich da ernst nimmt und wir gut miteinander umgehen und eine gute Kommunikation miteinander haben, dann mache ich den nächsten Schritt.
Ja. Guck mal, jetzt haben wir doch so viel geliefert. Du vor allen Dingen. Jetzt muss es klappen.
Jetzt muss es klappen.
Jetzt muss es klappen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie der ein oder andere, der uns jetzt geschrieben hat und all das, was wir jetzt aufgedröselt haben an Tipps. Ich bin gespannt. Schreibt uns doch gerne einfach nochmal, auch gerne bei Insta, ob das ein oder andere, was wir so mitnehmen können, ob das auch in der Anwendung dann funktioniert. Wir kriegen das immer mal wieder und danke dafür. Und das ist super, weil gibt es ein paar von euch, die dann auch geschrieben haben, auch in aller Ausführlichkeit, sollten wir vielleicht nochmal eine Folge machen. Was hat sich eigentlich positiv verändert? Da gibt es nämlich einige Beispiele.
Mhm.
Und das ist eigentlich fantastisch, weil genau deshalb gibt es ja unter anderem diesen Podcast, damit ihr damit hoffentlich irgendwas anfangen könnt und dass sich dann auch etwas verbessert, wenn es dann ein paar Probleme gibt. Manchmal sind es ja auch Episoden, wo es einfach nur launig ist und wo man nochmal genau hinguckt oder aber auch dramatisch oder auch das, was wir so erleben. Danke für heute und ich glaube, ich gehe mal raus und mache so ein paar kleine Übungen mit Bella.
Aber wir haben ja noch eine Sache, die wir noch ankündigen müssen. Wir hatten ja eigentlich versprochen oder in Aussicht gestellt, dass es nächste Woche einen Live-Podcast gibt.
Das stimmt. Das wird nicht funktionieren, weil es bei mir so ein bisschen privat ruckelt, so dass ich gar nicht nach Köln kann.
Mhm.
Was ein bisschen bitter ist, weil wir das ja schon so oft geplant haben. Aber lass uns das mal vielleicht im März ansteuern. Da hat sich die Lage dann hoffentlich wieder etwas beruhigt. Manchmal gibt es so Situationen. Und es gab viele Gründe, nach Köln zu fahren. Die Live-Geschichte. Unter anderem ein Highlight, worauf ich mich total gefreut habe und mir komplett den ganzen Tag eigentlich frei gemacht habe. Und dementsprechend, das ist immer so blöder. Aber es
ist, ja nicht aufgehoben.
Das stimmt. Ne? Das
wir
stimmt.
werden neuen Termin durchgeben. Und sobald der steht und ganz, ganz, ganz sicher ist, vielleicht machen wir es auch ganz kurzfristig, dann kann da auch nichts mehr zwischenkommen. Und dann machen wir unseren Live-Podcast auch noch.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen, frischen Folge und euch eine gute Woche.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.